Bevor es hier gleich losgeht mit einer neuen Episode, einmal kurz aufgepasst für etwas Werbung in eigener Sache. Sichere dir jetzt deinen Platz bei der Trophy von Power & Pace. Am 12. und 13. Juli 2025 wird Hamburg nämlich wieder zur Hochburg des Triathlons. Und du kannst mittendrin sein. Im Rahmen des legendären Hamburg-Triathlons starten wir mit einer eigenen Startgruppe exklusiv für Power & Pace-Teilnehmende. Was das bedeutet? Gemeinsamer Start, gemeinsame Leidenschaft und natürlich ganz viel Community Spirit. Egal, ob du dich für die Sprintdistanz oder die olympische Distanz entscheidest, hier geht's nicht nur um Zeiten, sondern um das, wofür du brennst. Also, worauf wartest du noch? Melde dich jetzt an und werde Teil der Trophy von Power & Pace am 12. und 13. Juli 2025 beim Hamburg Triathlon. Alle Infos findest du auf powerandpace.de/trophy2025. Let's race, gemeinsam. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Wir haben wieder einen neuen Monat. Ich bin immer noch Anna Bruder und sitze wieder mit eurem und unserem Coach Björn Geßmann zusammen. Hallo Björn.
Moin Anna und moin an alle da draußen.
Du warst an der Côte d'Azur ein paar Tage. War es heiß?
Überhaupt gar nicht. Es war in Hamburg wärmer als an der Côte d'Azur.
Das kann ich mir vorstellen. Also,
vor allen Dingen wegen des unangenehmen Nachteils der Côte d'Azur. Schön, das so zu beginnen, dass dort Berge sind. Ne? Da, wo keine Berge sind, können sich auch keine Wolken vor den Bergen stauen. Ja. Und deswegen würde ich jetzt gerne behaupten, regnet es da seltener dann, da, wo keine Berge sind. Aber weiß nicht, ob ich das als Hamburg-Ansässiger so sagen kann. Da bin ich mir unsicher.
Ja, also hier war es fast sommerlich in den letzten Wochen, würde ich sagen. Ich habe ein paar Mal so beim Laufen gedacht, dass ich hier gerade unfreiwilliges und nicht beabsichtigtes Hitzetraining mache, wo wir beim Thema wären.
Überragende Überleitung. Ich habe aber noch eine ganz kurze Sache, pass auf, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Für jeden, der in Nizza startet dieses Jahr, ne, bei der Ironman-WM, also in dem Falle ja vorrangig Männer und keine Frauen, finde ich es super wichtig, sich in puncto Temperatur nicht, also Wetterbericht ist nicht Nizza, Wetterbericht ist irgendwie sowas wie Vence oder so.
Ja.
Oder Andon, wie der Franzose sagt. Also auch die Aussprache war gerade absolut französisch.
Ja.
Oder alles, was da oben, den Rest kann ich nicht aussprechen. Es reicht nur für Orte mit 5 Buchstaben. Weil da ist das Klima dann doch sehr anders. Ne? Also man fliegt nach Nizza, landet da. Da sind es dann vielleicht noch 16 Grad und Sonne. Aber am gleichen Tag habe ich auch 3 Grad und Nieselregen erlebt quasi. Ja. Also von daher, das durchaus da ein kleines bisschen drauf achten bei der Streckenbesichtigung, beziehungsweise, ich meine, am Wettkampftag selber sollte es im September kein Problem sein, aber durchaus.
Ja, das sagt man nicht zu laut.
Gefühlt unterschiedliche Klimazonen auf jeden Fall.
Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so sehr gefroren, zumindest auf dem Fahrrad, wie bei der Testfahrt der Ironman-Strecke im vergangenen Jahr. Das war wirklich schlimm.
Ja.
Naja, aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern genau das Gegenteil. Wir wollen nämlich über Hitzetraining sprechen. Und zwar nicht vorrangig, wie man vielleicht denken könnte, ich habe mich schon für Hawaii qualifiziert oder beabsichtige das noch und möchte mich auf dieses Rennen vorbereiten, sondern dass mehr Personen was davon mitnehmen können, nämlich wieso Hitzetraining auch abgesehen von der Vorbereitung auf ein Hitzerennen ganz sinnvoll sein kann.
Also warum es Sinn macht, quasi im Winter, wenn man auf der Rolle fährt, das Fenster zuzulassen und die Heizung anzumachen.
Zum Beispiel, genau.
Sehr gut. Ja.
Auch wie wir das Ganze gestalten, darüber werden wir auch sprechen. Vielleicht erstmal die Frage, was passiert im und mit dem Körper, wenn wir einem Hitzereiz ausgesetzt sind? Sei es jetzt, weil es draußen sehr heiß ist, jetzt gerade noch nicht der Fall, oder eben, weil wir das Fenster zulassen und vielleicht sogar eine Daunenjacke anziehen.
Ja.
Auf der Rolle.
Genau, und da muss man jetzt alleine schon sagen, dass die Art der Hitze etwas ist, was halt sehr viel Differenzierung braucht. Und ich reiße das mal so an und gleich vereinfachen wir das, aber müssen uns Folgendes vorstellen. Also Hitze alleine, ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ist damit gemeint? Ne? Kailua Kona als Beispiel zeichnet sich gar nicht mal dadurch aus, dass es da so extrem heiß ist, sondern zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass da die Luftfeuchtigkeit besonders groß ist. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Körper fragen, was er als Hitze empfindet, dann geht es auch immer so ein Stück weit darum, wie er in den entsprechenden oder unter den entsprechenden Bedingungen irgendwie die Möglichkeit hat, sich um diese Hitze zu kümmern und sich auch so ein Stückchen daran anzulehnen. Also ich mache ein Beispiel, wenn es jetzt einfach erstmal nur heiß ist, so weit, so einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel einen gewissen Wind haben, wenn unser Körper die Möglichkeit hat, gut zu schwitzen und sich dementsprechend auch darauf einzustellen, dann ist das Problem gar nicht immer mal so unbedingt so groß, weil dann findet eine gewisse Konvektion statt und durch Schwitzen und auch Bewegung natürlich, ne? Also beim Radfahren können wir uns vorstellen, ist der Wind, sage ich jetzt einfach mal, deutlich größer als zum Beispiel beim Laufen. Und durch diese Konvektion betreiben wir ja auch irgendeine Form von Kühlung. Wenn wir jetzt in Kailua Kona sind als Beispiel, dann ist die Möglichkeit deutlich schwieriger, weil durch die Luftfeuchtigkeit halt diese Möglichkeit zu schwitzen auch so ein bisschen gehemmt ist, sage ich mal, ne? Wir haben so einen latenten Film auf der Haut, alleine schon durch die äußere Feuchte, wenn man so möchte. Deswegen klappt das Schwitzen nicht ganz so gut. Und warum wir das überhaupt alles machen, also so dieses Schwitzen, beziehungsweise wo auch jetzt quasi die Frage nach dem Hitzetraining hingeht, ist immer auch so ein Stück weit die Frage nach der eigenen Temperatur. Und wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, unsere eigene Temperatur zu messen. Also wir kennen den Klassiker, irgendwie im Ohr zum Beispiel oder unter der Zunge, wenn es jetzt um die sehr einfache Form geht. Zwei aber ganz eminente Temperaturen, die wir messen können, ist einmal die Körperkerntemperatur. Also wirklich die Frage, wie warm ist es in uns drin? Und dann gerne auch, und man setzt das häufig auch in Beziehung, die Hauttemperatur. Also wirklich zu messen, wie warm ist jetzt gerade die Haut und wie groß ist auch die Differenz. Und ich sag mal, je größer die Differenz auch ist, desto eher leichter ist es für den Körper meistens, sich runterzukühlen. Ne? Ergibt sich von selber, weil dann ist klar, okay, ich muss streng genommen nur die Wärme in die Peripherie tragen für den Körper, also ne, an Arme, Hände, Füße, Beine und so weiter. Und habe da die Möglichkeit, das runterzukühlen. Und wenn das eben nicht gelingt, weil vielleicht auch die Hauttemperatur besonders groß ist, dann fällt das immer so ein bisschen schwieriger halt für den Körper, ne? Und dann ist die Auswirkung möglicherweise größer, dann steigt auch die Körperkerntemperatur mehr und dann gehen dann natürlich alles, ja, die gesamten Prozesse so mit einher, die wir haben. Und jetzt, heute wollen wir ja darüber sprechen, ob das vielleicht sogar auch positive quasi Effekte mit sich bringen kann, wenn die Körperkerntemperatur höher liegt als, ich sag mal, in Anführungsstrichen normal, ne? Und ob wir uns das in irgendeiner Form zunutze machen können. Und darum geht es beim Hitzetraining.
Ja, was du jetzt gesagt hast, alles, das passiert ja zum Teil schon, wenn wir einfach nur uns draußen aufhalten bei Hitze oder in der Sauna, da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf. Welche Auswirkungen hat es jetzt, wenn ich in diesen eher unangenehmen Bedingungen, wenn ich da mich zusätzlich sportlich betätige?
Oh, also ganz stumpf, ne, und sehr vereinfacht erklärt. Also wir haben bei Bewegung ja eh schon die Situation, dass wir uns aufwärmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Aufwärmen geht in dem Falle damit einher, dass wir halt auch eine etwas höhere Temperatur erreichen, wo auch immer jetzt gerade, ne, also natürlich auch im Körperkern, aber halt, ja, alle Voraussicht nach auch auf der Haut, je nachdem, wo wir uns bewegen. Und das ist erstmal natürlich absolut normal und auch durchaus gewollt. Also ne, das brauchen wir auch ein Stück weit. Wenn wir jetzt uns in warmen Bedingungen bewegen, ja, dann potenziert sich der Effekt. Ne? Also dann haben wir nicht die normale Regulation, wie wir sie jetzt haben, wenn wir jetzt hier in mitteleuropäischen Gefilden nach draußen gehen und bei 18 Grad Sport treiben, sondern haben natürlich einen zusätzlichen Reiz, was dann dazu führen kann, dass die Körperkerntemperatur noch weiter ansteigt. Und dann bewegen wir uns, und das kennen wir ja alle irgendwie, in so einer Range von, ich sag mal, normale Körperkerntemperatur von irgendwas um die 36, 37 Grad. Wenn wir Sport treiben, darf die sich leicht erhöhen, aber auch wirklich nur leicht, weil, ne, wie man ja so aus dem Alltag auch kennt, es gibt so kritische Größen, also jeder, der schon mal irgendwie über 40 Fieber gehabt hat, also über 40 Grad und demnach halt Fieber gehabt hat, der weiß, was das mit dem Körper macht. Abgesehen davon, dass es dann ja schon bei ein, zwei mehr Grad auch schon sehr schnell lebensgefährlich wird. Deswegen kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß so die Range ist, in der wir uns jetzt hier gerade bewegen, ne? Also der Körper ist sehr gut darauf eingestellt, seine Körperkerntemperatur zu regulieren. Das ist für den lebenswichtig, deswegen hat das immer eine große Bedeutung. Wenn wir jetzt in äußeren Bedingungen dafür sorgen, dass wir uns eben jetzt nicht, ich sag's jetzt mal plakativ, aber nicht adäquat angezogen haben, sondern wir wollen hier irgendeinen Reiz auslösen über eine erhöhte Körperkerntemperatur, dann genau, fordern wir den Körper halt und noch mehr heraus, als er eh schon herausgefordert wird, wenn wir uns jetzt lediglich unter normalen Bedingungen bewegen.
Da kann der Kollege Lars Wichert, glaube ich, eine ganz gute Anekdote vom Ironman Hawaii im vergangenen Jahr erzählen, wie sich
Überhitzung... Einen Schneeanzug angehabt hat, oder?
Nee, er hatte keinen Schneeanzug an, das war dann nicht nötig, aber er musste... Er hat eine Weile im Medical Tent verbracht.
Ja, also ist natürlich auch irgendwie, jetzt sind wir bei Akklimatisation, ne? Deswegen kurzer Drift quasi in die Richtung, aber wenn wir uns auf solche Rennen vorbereiten, dann müssen wir bedenken, dass wir uns auch an die äußeren Bedingungen vor Ort anpassen müssen. Und das kann man sich in etwa so vorstellen, vereinfacht erklärt, dass wir den Körper fördern müssen in seinen Maßnahmen, die er selber dafür betreibt, zum einen, um halt diese Thermoregulation zu betreiben. Also er muss lernen, in kürzester Zeit mehr zu schwitzen, zum Beispiel. Gleichzeitig ist das aber natürlich auch eine Sache, wo es um akute Maßnahmen geht, ne? Also wir haben natürlich auch Möglichkeiten, akut dafür zu sorgen, uns irgendwie runterzukühlen. Wir können uns Wasser über den Kopf kippen, als Beispiel. Das senkt schon mal die Temperatur für gewöhnlich, ne? Oder wir können, keine Ahnung, Eis benutzen und sowas in der Art. Letzteres ist aber natürlich immer eine Sache, das ist immer erstens eine Frage der Organisation. Also wie gut kann ich das wirklich, wirklich durchziehen? Und deswegen ist halt Ersteres auf jeden Fall extrem wichtig, gerade, und deswegen ist ja das Hawaii-Rennen durchaus sehr besonders, weil wir da halt eben nicht nur mit Hitze, sondern auch mit Luftfeuchtigkeit zu kämpfen haben. Das heißt, der Regulationsmechanismus des Körpers ist auf jeden Fall durchaus dadurch erschwert, dass die Luftfeuchtigkeit so groß ist.
Ja. Würdest du sagen, dass die Reaktionen auf Hitze individuell verschieden sind, also je nach Körperkonstitution zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Sowohl als auch, also zum einen in der Anpassung an irgendwelche äußeren Bedingungen, als aber dann auch in der Auswirkung jetzt in Bezug zum Beispiel aufs Training. Alleine auch schon deswegen, weil immer die Frage ist, und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, wenn es um Hitzetraining geht, die Frage ist immer so ein Stück weit, wie das für den, also vielleicht nochmal einen Satz vorher, wir nehmen uns ja quasi diese Hitze in Anführungsstrichen und wollen damit einen Mehrreiz erreichen. Und die Frage, die sich dabei immer stellt, ist, wie für den Einzelnen dieser Reiz ausgestaltet ist. Und alleine da gibt es schon große Unterschiede in der, in der Auswirkung, als dass manche halt zum Beispiel jetzt eben eine verbesserte Schweißrate haben und deswegen halt diese Hitze von außen sich innen auch gar nicht so weit ausweitet. Also wo man dann sagen kann, ich kann das besser regulieren und deswegen, plakativ, steigt meine Körperkerntemperatur nicht so doll an wie bei dem neben mir. Und das ist auch immer noch so ein bisschen beim Hitzetraining die große, ja nicht die große Frage, aber durchaus noch eine Sache, die so in der Wissenschaft erst präzisiert werden muss. Wie genau sieht ein Protokoll aus, mit dem man Hitzetraining betreibt und wie kann man das Ganze auch steuern? Weil wir haben ja dann so, ne, es funktioniert halt eben nicht über die sinngemäße Steuerung an der Heizung. Und wir können jetzt nicht sagen, für alle ist irgendwie, wenn wir die Heizung auf 5 stellen, der Reiz irgendwie gleich groß. Sondern die Frage ist halt immer, wie sich das für den Einzelnen auswirkt, welchen Anstieg in der Körperkerntemperatur, welchen Anstieg in der Hauttemperatur und so weiter zu verzeichnen ist. Und deswegen wird es da auch noch so ein bisschen, ich will nicht sagen, also unsauber klingt immer so negativ, aber deswegen ist da auf jeden Fall noch Potenzial für Erkenntnisgewinn bei der Frage, wie man den entsprechenden Reiz für ein Hitzetraining auch wirklich dann solide setzen kann.
Das bedeutet, dass also manche Menschen kommen einfach besser mit Hitze klar als andere oder brauchen einen höheren Reiz, um sich entsprechend anzupassen.
Genau, wobei wir jetzt auch erstmal nochmal einmal hinterfragen müssen, ne, was, also wenn wir jetzt von Reiz sprechen, was macht den Reiz bei einem Hitzetraining aus? Wie genau sieht das aus? Und, also ich sage das jetzt schon mal quasi vorweg eigentlich, und wollen wir den auslösen? Mhm. Ja, also ist das auch in Bezug auf die praktische Umsetzung etwas, bei der wir sagen würden, dass lohnt sich das auszuprobieren, weil wir an irgendeiner Stelle in der Anpassung einen Mehrwert erhalten, der Sinn ergibt zum Beispiel. Und das würde ich immer, also da mache ich mal auf jeden Fall ein Fragezeichen dran.
Um ein eigenes Beispiel zu nehmen, also bei mir würde es
glaube ich, nicht ausreichen, wenn ich beim Indoor-Training oder so, wenn ich einfach das Fenster zulasse. Weil das habe ich sowieso schon manchmal und ich schwitze trotzdem nicht besonders viel.
Genau, also wir müssen auch sagen, wenn wir uns jetzt überlegen, was Hitzetraining eigentlich ist, dann finden wir da auch unterschiedlichste Herangehensweisen, wie man Hitzetraining, und ich mache jetzt gerade Anführungsstriche, wirklich auch betreiben kann. Also man darf da jetzt, ich habe eben das plakative Beispiel genannt, mit lass das Fenster zu beim Indoor-Fahren. Es gibt unterschiedliche Protokolle, gerade jetzt auch in der Wissenschaft, die herangezogen werden, die unter dem Deckmantel des Hitzetrainings stehen. Das sind zum einen Dinge, die direkt während der Belastung passieren. Also ne, ich sorge für äußere Bedingungen, die dazu führen, dass ich halt eine gesteigerte Körperkerntemperatur zum Beispiel habe. Es gibt aber auch zum Beispiel Protokolle, die nach der Belastung gewisse Applikationen haben, wie zum Beispiel, ne, ich gehe nach dem Training direkt in die Sauna. Mhm. Die dann genauso zum Hitzetraining in irgendeiner Form dazugezählt werden. Also kann man sich ein bisschen so vorstellen wie bei, keine Ahnung, kohlenhydratperiodisiertem Training. Ne, da wissen wir auch alle ganz grob, was gemeint ist. Gibt aber 17 verschiedene Varianten, wie ich jetzt meine Kohlenhydrate im Training periodisieren kann. Also mache ich das, weil ich, keine Ahnung, am Abend vorher wenig Kohlenhydrate gegessen habe, am Morgen zum Frühstück wenig Kohlenhydrate gegessen habe und so weiter. Das sind also alles unterschiedliche Auslegungssachen. Genauso ist es beim Hitzetraining auch. Also es gibt das quasi ganz gezielte Heat-Training, wo wir sagen, ne, nochmal, da sorgen wir während der Belastung dafür, für einen größeren Reiz über eine direkte Anpassung der Körperkerntemperatur zu sorgen. Es gibt aber auch die Variante, das quasi nach der Belastung zu machen und dann gegebenenfalls Effekte herbeizuführen, die halt so in der, ich sag mal, sinngemäßen Regeneration und dann Anpassung einfach verstärkt werden. So, und das gilt es an der Stelle auf jeden Fall zu unterscheiden. Das heißt, zwei Möglichkeiten, ganz vereinfacht gesprochen. Entweder ich sinngemäß trainiere in der Sauna oder in sehr warmer Umgebung. Oder ich setze mich danach in die Sauna oder ich setze mich danach in eine warme Badewanne und so weiter. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das machen kann.
Dann lass uns mal auf die Effekte schauen. Was passiert durch Hitzetraining? Also wenn ich mich explizit einem Hitzereiz aussetze, egal erstmal wie der gestaltet ist.
Genau, und da alleine da schon gibt es sehr viele unterschiedliche Auswirkungen, die man haben kann. Ich würde mal so die beiden, fast schon wichtigsten herausnehmen und fasse die gleichzeitig mal so ein bisschen zusammen. Also das eine ist, wir haben akute Effekte, wenn man so will, auf metabolischer Ebene, wenn es darum geht um Blutvolumen, Blutplasmavolumen und so weiter und so fort. Also das ist quasi der Effekt, der in etwa so aussieht. Wir haben einen Hitzereiz, der führt dazu, dass wir mehr schwitzen. Wenn wir mehr schwitzen, führt das dazu, dass wir einen höheren Flüssigkeitsverlust haben. Und dieser Flüssigkeitsverlust, der wiederum führt dazu, dass wir in unserem sogenannten ADH-System eine gewisse Anpassung haben, bei der der Körper schon aktiv gegenregelt, weil er irgendwie das Signal bekommt, oh, wir haben hier einen reduzierten Flüssigkeitshaushalt, wenn man so will. Und durch diese Gegenregelung muss er in irgendeiner Form dafür sorgen, jetzt sehr vereinfacht gesprochen, dass ja trotz geringerer vorhandener Flüssigkeit trotzdem sämtliche Prozesse wie Sauerstofftransport, Nährstofftransport und so weiter genauso gut funktionieren. Das heißt, er wird ein Stück weit, wenn man so will, effizienter im ganzen Bluttransport. Und das geht meistens damit einher, dass wir einen gesteigerten Anteil an Blutplasma haben. Also es gibt immer sinngemäß zwei Bestandteile, die festen und die flüssigen beim Blut. Ne? Wenn wir uns Blut abnehmen, dann ist das erstmal gemischt. Würden wir das Ganze zentrifugieren, dann teilt sich das in eben feste Bestandteile oder flüssige Bestandteile. Und je mehr feste Bestandteile ich habe, desto besser kann ich dann für gewöhnlich auch irgendwie Nährstoffe, Sauerstoff etc. pp. Transportieren. Das ist also eine ganz pragmatische Anpassung des Körpers, mit diesem vermeintlichen Mangelzustand an Flüssigkeit klarzukommen. Ja, also das ist erstmal so der metabolische Mechanismus. Darüber hinaus gibt es einen Mechanismus, der wird dann noch ein bisschen zellulärer, sag ich mal. Und da sind wir so bei all den Anpassungsprozessen, die so im erweiterten Sinne auf Proteinebene stattfinden und im Zusammenhang stehen mit der mitochondrialen Biogenese. Sieht also so aus, müssen uns das so vorstellen, unser aerober Stoffwechsel, das ist der für uns im Triathlon wichtigste Stoffwechsel, den wir haben, der funktioniert unter Zuhilfenahme von Sauerstoff, und in diesem Stoffwechsel wandeln wir unter anderem Energie um aus Kohlenhydraten und aus Fetten und machen daraus die Energie, die wir brauchen für eine Muskelkontraktion. So, jetzt ist der wichtigste Spieler in diesem ganzen Spiel sind unsere Mitochondrien. Je mehr wir davon haben und je besser die arbeiten, desto besser funktioniert das mit der Energiebereitstellung. Mhm. So, und diese Mitochondrien, die brauchen gewisse Signale oder Reize, um sich anzupassen. So, also ganz stumpf, ne? Wenn wir trainieren, dann haben wir damit schon einen Reiz ausgelöst, weil wir irgendwie Sauerstoff umsetzen, weil wir Calcium umsetzen und so weiter, weil wir Laktat produzieren etc. pp. Und durch all diese Auslösereize werden verschiedene Wege, ja, ich sag mal, getriggert oder angeschaltet, die dann dazu führen, dass es zu einer Anpassung der Mitochondrien kommt. Und wenn wir jetzt eben diesen Hitzereiz nehmen, dann gibt es auch da einen ganz speziellen Weg, den wir quasi dadurch anmachen, wenn man so will, und auslösen. Und auch dieser führt dann ja teilweise auch manchmal auf indirektem Wege zu einer Aktivierung dieser mitochondrialen Biogenese oder zu einer vermehrten Aktivierung, muss man eigentlich sagen. Und das sind so die beiden, ja, großen Mechanismen, jetzt ich habe es versucht, so einfach wie möglich darzustellen, die dann dazu führen, dass wir für eine Anpassung sorgen und dass wir am Ende auch für eine gesteigerte Leistungsfähigkeit sorgen. Ich mache mal ganz kurz eine kleine Analogie. Und das ist ja auch das, was wir häufig in der Wissenschaft, was immer so ein bisschen gegenübersteht, ne? So die Frage nach Höhentraining und Hitzetraining. So, und manchmal, also was man sich zum Beispiel im Moment häufig fragt, ist, wie ist das, wenn man das miteinander kombiniert, zum Beispiel? Wie unterscheiden sich die Mechanismen dahinter? Und wenn wir über
Oder kann man Höhentraining sogar ersetzen durch Hitzetraining?
Oder kann man Höhentraining ersetzen? Sehr gut, sehr, sehr gut. Gerade auch, weil es organisatorisch manchmal ein Riesending ist, ja, ne? Also Hitzetraining zu machen ist ja in der Theorie einfacher. Also ich nehme mir einen geschlossenen Raum, stell mir einen Heizlüfter dahin und sorge dafür, dass meine Körperkerntemperatur, das könnte ich ja theoretisch sogar zumindest sehr hemdsärmlich irgendwie nachfassen, irgendwie mehr ansteigt, als würde ich da sitzen mit einem Ventilator vor mir, wenn das Fenster offen ist. Und so, also jetzt mal wieder, ne, der sehr praktische Weg. Und da hast du völlig recht, und das ist auch ja durchaus selbst im Profisport quasi eine Überlegung. Höhentrainingslager zu machen in ernsthafter Form ist halt wirklich nicht einfach und hat halt gewisse organisatorische Hürden und ist im Triathlon eigentlich noch viel schlimmer als zum Beispiel jetzt im Radsport oder im Schwimmen zu machen. Und dann kann Hitzetraining eine Alternative sein. Und vom Prinzip her, nur vom Prinzip jetzt, ist die Anpassung, die daraus entsteht, in etwa die gleiche. Auch beim Höhentraining haben wir die Situation, wir haben einmal einen direkten Effekt aufs kardiovaskuläre bzw. kardiorespiratorische System. Wir haben die Situation, dass wir, wenn wir in Höhe sind, der Körper dafür sorgt, eine effizientere, sehr einfach gesagt, Atmung durchzuführen, weil der muss mit weniger Sauerstoffpartialdruck umgehen, soll also aus der gleichen Atemluft bestenfalls die gleiche Menge Sauerstoff bekommen wie auf normal Null. So. Und der zweite Anpassungsweg, den wir in der Höhe haben, ist halt dann der physiologische, der sich auswirkt auf die mitochondriale, also mitochondriale Biogenese ist quasi der Prozess, in der die Mitochondrien sich anpassen, der dann mit Höhe eben einen stärkeren Reiz erfährt, um deswegen sich hochzuregulieren. Und bei Hitze ist es, wie gesagt, vom Prinzip her ähnlich. Natürlich jetzt, ne, zwei vollkommen andere Arten, also jetzt eben nicht effizientere Atmung, sondern verbesserter oder effizienterer Bluttransport, wenn man so will, durch eine Hochregulierung des Plasmavolumens zum Beispiel. Und halt eben nicht die Anpassung über, also es gibt auch da dann in den Signaltransduktionswegen einen speziellen Weg, der reagiert halt auf Hypoxie, also Höhe. Und es gibt einen Weg, der reagiert halt dann auf Hitze. Genau.
Zwei Anschlussfragen habe ich dazu. Die erste wäre mit den Mitochondrien. Da erreicht Hitze einen Effekt, den man mit normalem Training, sage ich mal, nicht erreichen könnte.
Ja, genau. Und das ist auch ganz einfach erklärt. Also dieser Weg, den ich da ansteuere, den muss man sich in etwa so vorstellen. ich habe jetzt diesen Hitzereiz und der Körper, der erfährt das ja gerade nicht zum ersten Mal, wenn ich das im Training mache, sondern der kennt das ja aus dem Alltag. Und der ist natürlich evolutionsbiologisch schon so gebaut, dass er eben mit dieser Hitze auskommen muss. Was dann passiert, ist quasi, ich löse die sogenannten Heat Shock Proteins aus. Das ist halt, das sind, da gibt es eine Riesenfamilie quasi an Proteinen, deren übergeordnete Funktion darin besteht, dass der Körper in all seinen lebenswichtigen Prozessen mit dieser Hitze klarkommt. Ja? Mhm. Und das ist sehr mannigfaltig. Also das geht von quasi existenziellen Prozessen, die wir brauchen, um überleben zu können, bis hin, und auch da gibt es dann spezielle Heat-Shock-Proteins für, bis hin zu dem Mechanismus, dass diese Heat-Shock-Proteins quasi als Hauptaufgabe haben, zum Beispiel die Hochregulation von PGC1-Alpha, das ist unser wichtigstes, das ist der absolute Master in der Anpassung der Mitochondrien, dass diese Hochregulierung von PGC1-Alpha als Antwort auf Training sichergestellt wird. Und das sieht dann in etwa so aus, dass die Heat-Shock-Proteins als eine ihrer Hauptaufgaben haben, das klingt jetzt bescheuert, aber es ist wahrhaftig so, dass sie dafür sorgen, dass gewisse andere Proteine sich entsprechend gut falten können und so bauen können, dass die wiederum irgendwo anders andocken können. Also diese Heat-Shock-Proteins, die sind quasi so, ja, so kleine Helferlein, sage ich jetzt einfach mal, die dazu führen, dass diese eigentliche Kaskade, die wir haben, die da durch Training abläuft, auch weiterhin sichergestellt ist. Die haben da so eine, ja, die nehmen so eine helfende, unterstützende Nebenrolle quasi ein, werden aber ganz klar auch nur ausgelöst, wenn wir halt den entsprechenden Hitzereiz setzen. Also wenn wir bei normalen Bedingungen trainieren, dann sind die halt sehr niedrig reguliert. Wenn wir halt unter Hitzebedingungen trainieren, dann regeln die sich halt automatisch hoch und sorgen halt dafür, oder also auch nicht nur dafür, sondern haben auch noch ein paar andere Funktionen in der Hinsicht, aber dass man sich das so vereinfacht vorstellen kann, die nehmen quasi an diesem Prozess teil der Hochregulation gewisser Signale, die dann wiederum zu einer Hochregulation der mitochondrialen Biogenese führen und dann wieder zu einer Anpassung der Mitochondrien, streng genommen dann auch zu, oder nicht streng genommen, sondern dann auch wieder zu einer Anpassung des aeroben Stoffwechsels, was wieder dazu führt, dass wir jetzt sehr einfach mehr Leistung aufs Pedal bringen können oder mehr Leistung auf die Straße bringen können.
Mhm. Die zweite Anschlussfrage kommt mir ein bisschen dumm vor, aber ich finde sie irgendwie naheliegend, und zwar mit der Erhöhung des Plasmavolumens aufgrund von Flüssigkeitsmangel und so. Ja. Könnte man da nicht einfach weniger trinken? Das würde mir persönlich sehr leicht fallen.
Das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze, also klar auch, weil dieses gesamte, also ich habe eben vom sogenannten ADH-System gesprochen, das steht in direkter Verbindung zum Flüssigkeitshaushalt. Und in der Theorie würde ich sagen, ja, das kann schon gut funktionieren. Die Frage ist, ob das im gleichen Maße passiert und sowas. Da also kenne ich keine Vergleichsstudie, die jetzt sagt, guck mal hier, wir haben jetzt hier 20 Probanden, die einen trainieren, wir machen hier randomized Studie quasi, die einen trainieren in der Hitze und die anderen trinken wenig und danach tauschen wir die Rollen und dann gucken wir uns die Auswirkungen aufs Plasmavolumen an, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Will aber an der Stelle, glaube ich, klar sagen, das sollte niemals eine Option sein. Also ich würde es auf gar keinen Fall machen und jetzt die Hoffnung haben, dass weniger Trinken zu einer verbesserten Anpassung der Mitochondrien führt. Also
ich wollte auch auf gar keinen Fall eine Empfehlung
andere
dazu
Wege
haben.
Ja, ja, nee, deswegen, das erklären wir, also dass wir das nochmal kurz einmal klargestellt haben. Genau.
Weil bei Hitze sollte man eher mehr trinken. Das können wir, glaube ich, festhalten. So, ich fand die Frage nur irgendwie naheliegend, ob man das dann nicht auch noch einfacher haben könnte. Aber okay.
Das ist ja, also ich meine, das, was du eigentlich ansprichst, jetzt relativiere ich das nochmal, und dann ist die Frage auch nicht dumm, ne? Oder doof, wie du es, ich weiß nicht genau, welches Adjektiv du gerade hattest, aber am Ende muss man ja jetzt sehr vereinfacht sagen, was all diese Sachen gemeinsam haben, egal ob Höhe, Hitze, im Zweifelsfall auch wenig trinken oder auch zum Beispiel intensiv trainieren und sowas, was die alle gemeinsam haben, ist, wir lösen damit auf jeden Fall einen gewissen Stress auf den Körper aus und sagen dem Körper, find bitte eine Antwort darauf. Und das Coole ist, der Körper hat auf alles eine Antwort. Ja, also der kennt die Situation alle. Wenn wir also denken, wir tun dem jetzt irgendwas Besonderes, indem wir in der Hitze trainieren und sagen dann, guck mal hier, das kennst du vielleicht noch nicht, aber das hilft dir bestimmt bei deiner Anpassung der Mitochondrien. Dann ist die Antwort des Körpers, danke, aber das habe ich vor 100.000 Jahren schon gemacht und musste das schon tun. Und deswegen habe ich hier auch einen passenden Weg dafür, wie ich das machen kann. Danke, dass du den jetzt getriggert hast. Gucken wir mal, was daraus wird. So, sinngemäß. Also jetzt wirklich sehr vereinfacht erklärt.
Und der Körper gähnt erstmal gelangweilt.
Ja, ich weiß nicht, ob der gelangweilt ist unbedingt, aber der kann auf jeden Fall mit diesem Stress umgehen, weil das tut er jeden Tag. Ne? Also der muss damit haushalten können und das, was der dann ja tut, ist sich einfach halt anzupassen. Und das machen wir immer. Wir sorgen für ein Auslösen von Stress und geben dem Körper dann die Aufgabe, sich daran anzupassen. Beispiel Hitzetraining. Wir geben ihm die Aufgabe, auch mit einer erhöhten Körperkerntemperatur, also mit einem größeren Hitzestress, irgendwie eben noch mehr Stress bei dieser und jener Einheit zu haben, also Trainingseinheit zu haben, als er eh schon gehabt hätte. Und deswegen lösen wir neben den eh schon vorhandenen Anpassungswegen einen zusätzlichen Anpassungsweg aus, der mit diesem Hitzestress klarkommt. Und genau das Gleiche würden wir jetzt tun, wenn wir, bleiben wir kurz beim Hitzetrauma, wenn wir sagen, das ist eine ganz normale Trainingseinheit, aber danach gehen wir für, keine Ahnung, 3x12 Minuten bei 90 Grad in die Sauna, dann sorgen wir auch dafür, dass der normale Anpassungsweg, der nach dieser Trainingseinheit stattfinden würde, eben nicht normal funktioniert, sondern halt diesen zusätzlichen Reiz hat des Saunagangs. Und genau das Gleiche wäre es, wenn wir jetzt sagen würden, trainier bitte nicht unter akuter Hitze, sondern auf 2800 Metern. Da würden wir sagen, sorg bitte dafür, dass du mit diesem niedrigen Sauerstoffpartialdruck, also das ist das, was wir beschreiben, wenn wir sagen, die Luft ist dünner, ne, dann ist da nicht weniger Sauerstoff in der Luft, da ist der gleiche Anteil drin, aber der Partialdruck ist geringer, deswegen ist der Austausch geringer, der im Körper stattfindet. Und da würden wir dann auch sagen, so hier, sinngemäß, ne, ich gebe dir weniger Sauerstoff, mach aber bitte das Gleiche daraus. Mhm. Und dadurch lösen wir halt einfach einen größeren Stress aus.
Wie schnell geht denn das Ganze in der Anpassung? Also bei Höhentraining zum Beispiel weiß man ja, das funktioniert nicht, wenn man einen Tag mal nach St. Moritz fährt, sondern man muss das 3-4 Wochen oder sowas machen. Wie ist es bei Hitze? Reicht da ein heißer Tag oder eine Trainingseinheit bei geschlossenem Fenster oder ein Saunagang?
Nein, es kommt aber durchaus, also bei der Beantwortung der Frage immer darauf an, welchen Mechanismus wir da jetzt gerade, für welchen Mechanismus wir die Auswirkung haben wollen. Also eben dieser, dieser mechanische Mechanismus der Atmung, den ich eben angesprochen habe beim Höhentraining, der funktioniert relativ zügig, ne? Also sobald wir jetzt nach St. Moritz fahren oder am liebsten auch noch irgendwo hin, wo es noch höher ist, dann wird der Körper irgendwann mit diesen Umgebungsbedingungen zurechtkommen und wird sich ein Stück weit in der Respiration anpassen, als dass die dann in irgendeiner Form effizienter funktioniert, die Atmungsmuskulatur etwas stärker wird und so weiter. Und diese Anpassung, die da stattfindet, die kann auch gerne mal nach, ich sage jetzt mal 3 bis 6 Tagen, um mal irgendwas zu sagen, kann die gerne auch schon stattgefunden haben. Das ist jetzt, wenn wir uns in der Höhe, wenn wir da quasi, müssen wir uns so vorstellen, eine Runde laufen gehen, ja, und wir machen das am ersten Tag, dann wird sich das irgendwie durchaus eingeschränkter anfühlen, als hätten wir das jetzt gerade auf normal Null gemacht. Aber machen wir das dann auch nochmal am 3. Tag und nochmal am 5. Tag, dann werden wir wahrscheinlich feststellen, dass das immer besser und besser funktioniert hat. Ja, und der Mechanismus dahinter, jetzt will ich gar nicht so viel über Höhe sprechen, aber das ist immer eine gute Analogie, sieht dann zum Beispiel auch so aus, dass unsere Sauerstoffsättigung, wenn wir die messen, dass die dann halt von Tag zu Tag zu Tag sinngemäß auch ein kleines bisschen besser wird und wir dann irgendwann wieder in einem Bereich sind, wo wir sagen können, okay, da hat auf jeden Fall schon mal ein Mechanismus funktioniert, da hat eine Anpassung stattgefunden, deswegen ist die Sache schon mal ein bisschen leichter. Und so ähnlich ist es bei der Hitze auch, ne? Der akute, einmalige Vorgang, der sorgt wahrscheinlich für irgendeinen Stress, wo man sagen muss, wo der Körper vielleicht auch dann im ersten Moment überfordert ist mit, sicherlich. Aber wie immer, ne, je häufiger ich das wiederhole und so weiter, desto größer oder besser werden irgendwann auch die Effekte. Das heißt, ich müsste das auf jeden Fall auch ein bisschen häufiger im Training einbauen. Einmal reicht dann nicht, sondern ich müsste mir dann schon überlegen, dass ich einen ganzen Block einbaue und wirklich versuche halt da auch einen Schwerpunkt drauf zu legen und es eigentlich auch so mache, wie wenn ich beim Höhentraining auch bin. ich muss auch das Training durchaus daran anpassen. Ne? Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, so, hier ist mein normaler Trainingsplan, jetzt nehme ich eine Einheit davon raus und die mache ich jetzt in der Sauna und hoffe, dass das einen Effekt hat, sondern ich müsste dann wirklich hingehen und mir erstens einen Plan dafür machen, wie viel Hitzeapplikation ich haben will im Verlauf eines Trainingsblocks, einer Woche, eines Monats, was auch immer. Und zweitens mir dann Gedanken darüber machen, wie ich das Training daran anpasse, damit ich auch den bestmöglichen Effekt daraus am Ende generieren kann.
Da kommen wir gleich noch zu. Als erstes mal, wir haben schon viel über Bedingungen und so gesprochen, aber wie heiß muss es denn sein und wie heiß sollte und wie heiß darf es maximal sein? Also gibt es da so optimale Bedingungen, sofern man denn die Wahl hat und sich das irgendwie bauen kann.
Ja, genau. Und da wird es halt wirklich schwierig, weil, ne, so wie ich das eben schon gesagt habe, was ist der Kontrollmechanismus, der dazu führt? Also um mal ein Beispiel zu bringen, wenn man sich Studien zum Thema Hitzetraining anschaut, dann gibt es wirklich die unterschiedlichsten Dinge, die man da machen kann. Ich kann mich nach der Trainingseinheit in warmes Wasser setzen und nehme 40 Grad heißes Wasser, ja, also eine heiße Badewanne quasi, also das kennt ja wahrscheinlich fast jeder, wie sich 40 Grad warmes Wasser anfühlt. Das ist halt auf jeden Fall heiß, also für unser Empfinden. Und diese 40 Grad Badewanne hat natürlich zum Beispiel jetzt den Effekt, dass ein direkter Austausch der Temperatur stattfindet. Das ist ja anders als in der Sauna, ne? Da ist das Austauschmedium halt die Luft und nicht das Wasser, was natürlich zu einer ganz anderen Möglichkeit führt, mit dieser Temperatur auch klarzukommen. So, dann gibt es Varianten, wo man einfach sagt, wir nehmen den Raum quasi und wärmen den so auf, dass das in der Hitze stattfindet. Dann gibt es aber auch Varianten, dass wir über Saunagänge das Ganze justieren und da auch da gibt es jede Variante von, ich sag mal, keine Ahnung, 80 Grad bis 110 Grad, wo jeder, der schon mal in der Sauna war, weiß, das ist ein himmelweiter Unterschied.
Ja.
Und da gibt es manchmal Leute, die da besser mit klarkommen. Je mehr Gewöhnung ich habe, desto besser funktioniert es auch. Aber wenn wir jetzt einen absoluten Sauna-Neuling für, keine Ahnung, dreimal in der Woche bei 110 Grad in die Sauna packen nach dem Training, dann wird der im ersten Moment da riesige Probleme mit haben. Das heißt, es gibt da so, ja, nicht so ein richtig klares Protokoll, wie man das Ganze umsetzen würde. Am Ende, und das ist ganz entscheidend wichtig, muss man das auf jeden Fall auch selber begleiten. Also man müsste das schon auch messen. Wir brauchen eine valide Messung der Körperkerntemperatur. Also ich sage mal, das Mindeste wäre quasi ein Fieberthermometer, bei dem wir dann, und so würde ich es immer machen, in der praktischen Umsetzung, erstmal die Einheit durchführen und uns anschauen, wie denn überhaupt die normale Temperatur ist unter den gegebenen Bedingungen. Also wir machen jetzt eine, keine Ahnung, einstündige Fahrt, Trainingseinheit auf der Rolle als Beispiel, mit dem und dem Programm. Dann ist die Frage, wie ist die Auswirkung auch auf die Körperkerntemperatur, also mit dem Fieberthermometer messe ich keine Körperkerntemperatur, aber auf die Temperatur, sagen wir es jetzt einfach mal so. Und dann könnte ich mich rantasten, indem ich schaue, was ich beim nächsten Mal anders mache, um diese Temperatur zum Beispiel um ein halbes Grad oder um ein Grad zu erhöhen. Und das reicht dann auch erstmal dicke aus, ne? Also da muss man dann schon sagen, viel weiter gehen würde ich da gar nicht unbedingt erstmal, sondern ja, das wirklich auch so in der Anpassung versuchen, über die eigene subjektive Reaktion quasi zu steuern und gar nicht so sehr darauf zu gucken, was jetzt irgendwie dann, keine Ahnung, wegen mir die Studienlage sagt, sondern das muss halt organisatorisch auch umsetzbar sein und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Genau.
Du hast schon gesagt, rantasten, das wäre dann auch meine nächste Frage. Taste ich mich da langsam ran mit verschiedenen Protokollen, dass ich erstmal probiere, den Ventilator auszulassen, dann vielleicht mich wärmer anzuziehen, dann mal Sauna ausprobieren oder gehe ich direkt voll rein und gucke quasi alles, was ich machen kann?
Und vorher würde ich noch die Frage anschließen, die hätte ich jetzt genauso vorausgestellt beim Höhentraining auch. Ist es mir das Ganze wert, die erstmal, und das ist absolut essentiell, die Anpassung im Training auch zu machen und das Training auch, ja, garantiert runterzuschrauben ein Stück weit, weil das ist das, was passiert. um dann diesen Mehrwert durch das Hitzetraining zu bekommen. Also konkretes Beispiel, wenn ich jetzt eine normale Trainingswoche vor mir habe, dann enthält die irgendwo eine gesunde Mischung aus auch gewissen Intensitäten in unterschiedlichen Bereichen und so weiter. Wenn ich jetzt das Ganze mit Hitze mache, dann wird sich auf jeden Fall die Situation einstellen, dass wir einen Einfluss haben aufs Training und wir können nicht bei der allerersten Einheit irgendwie eine hochintensive Einheit dann auch noch in der Sauna machen oder sowas in der Art oder in einem aufgewärmten Raum, weil dann der Reiz auf jeden Fall für den Beginn deutlich zu hoch ist. Wir würden auch nie in einem Höhentrainingslager am ersten Tag irgendwie eine hochintensive Einheit machen, sondern wir würden dem Körper erstmal die Möglichkeit geben, sich langsam aber sicher an diese Bedingungen zu akklimatisieren, um dann diese Effekte auslösen zu können. Und so ist es bei Hitze quasi genauso. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Einfluss aufs Training, als dass das runterreguliert werden würde, um dann gegebenenfalls die Mehrwerte vom Hitzetraining mitzunehmen. Das ist also Punkt 1. So, und dann Punkt 2 wäre halt schon so, dass man sich erstmal überlegen muss natürlich, welche strategische Herangehensweise, also nehme ich eher Post-Exercise oder nehme ich irgendwas während Exercise, also wärme ich den Raum auf oder gehe ich danach in die Sauna oder setze mich in eine warme Badewanne als Beispiel. Und also ich würde jetzt zum Beispiel nicht hingehen und das Ganze irgendwie versuchen zu mischen oder sowas, weil da würde ich so ein bisschen das Problem sehen, dass man hinterher selber nicht rausfinden wird, was da jetzt irgendwie subjektiv dazu beigetragen hat, dass das irgendwie gegebenenfalls besser, gleich gut, weniger gut gewesen ist. Ich persönlich empfinde das eher so, dass ich, wenn ich es anfangen würde, dann glaube ich, ist die Steuerung einfacher, wenn ich etwas im Post-Exercise-Bereich mache, also mich danach in eine warme Badewanne setze oder in die Sauna gehe. Und jetzt weiß ich nicht, wer alles eine Sauna zu Hause hat, aber da ist möglicherweise die Variante mit der warmen Badewanne irgendwie ein bisschen praktikabler. Und dann würde ich das am Anfang auf jeden Fall auch nur machen bei sehr moderaten Einheiten, ne? Also irgendwie mal, keine Ahnung, eine Stunde locker rollen, mich danach in die Badewanne setzen und das dann gegebenenfalls auszuprobieren. Bringt mich aber auch immer an den Punkt, ne? Ich glaube, das habe ich ja eingangs gesagt, man muss sich auch immer fragen, ist es das Ganze wert? Also ist jetzt zu erwarten, dass da wahnsinnig viel passiert? Und da stelle ich nochmal vorweg, dass es auf jeden Fall Studien gibt, die zeigen, dass da gewisse Anpassungsprozesse stattfinden können, aber auf jeden Fall auch Studien vorhanden sind, die zeigen, dass da keine signifikanten Änderungen in irgendeiner Form eintreten. Ja? Also die wissenschaftliche Lage ist da bei weitem noch nicht so klar, und jetzt kommt wieder das Analogum, wie beim Höhentraining. Da kann ich ganz klar sagen, da stellt sich eigentlich nur die Frage, bin ich ein Responder oder ein Non-Responder? Also bin ich jemand, der auf Höhe quasi reagiert oder eben nicht? Also das ist so ziemlich die einzige Frage, die sich darstellt. Aber wenn ich ein Responder bin, dann kann ich auf jeden Fall klar sagen, dass, und da sind wir natürlich beim Höhentraining auch schon bedeutend viel weiter beim Protokoll, dass irgendwas in Form von Train High und Live High oder Train Low und Live High über eine gewisse Dauer auf jeden Fall funktioniert. Und das beim Hitzetraining noch ein bisschen anders.
Aber irgendwann ja vielleicht nicht mehr. Also wenn man sich dann angepasst hat, dann kann man ja das eine normale Trainingswoche vielleicht mit einem Hitzereiz kombinieren.
Vielleicht, genau. Und dann ist die Frage danach, ne, was passiert da? Und auch da muss man klar sagen, gibt es noch nicht die klare Studienlage, die sagt, das und das passiert da auf jeden Fall. Also es gibt die Studienlage, die zeigt, dass möglicherweise es zu einer akuten, nicht möglicherweise, sondern dass es zu einer akuten Anpassung zum Beispiel von Erythropoetin kommt, uns besser bekannt als EPO, ne? Ein ganz, ganz wichtiges Hormon im Körper, welches für eine Hochregulierung der Mitochondrien sorgt und des, vor allen Dingen des Sauerstofftransports sorgt. Und natürlich ist eine Aktivierung von EPO erstmal irgendwas, was super gut ist und absolut gewollt ist durch Training. Und genauso gibt es Studien, die zeigen, dass Hitzetraining eben keinen Effekt hat auf eine Hochregulierung von EPO. Das heißt, es gibt da bisher keine klare Herangehensweise oder keine klare Aussage. So ist vielleicht richtiger.
Unbefriedigend.
Nee, gar nicht. Das ist das, was die hervorragende Sportwissenschaft ausmacht, dass sie da jetzt immer weiter und weiter und weiter und tiefer einsteigen muss, um herauszufinden, ob denn diese Wege in irgendeiner Form funktionieren könnten. Und dadurch wird das Ganze natürlich super spannend. Und das, also das ist, Hitzetraining ist da auf dem gleichen Stand, wie Höhentraining vor, keine Ahnung, 25 Jahren war, so nach dem Motto. Jetzt wird das heute in der Entwicklung auf jeden Fall schneller funktionieren. Die Bedingungen sind einfacher geworden. Der Wissenstransfer funktioniert viel, viel besser. Ne, wir müssen nicht erst irgendwie was auf Papier bringen und dann in ein Buch drucken, damit es dann irgendwer liest, der dann was daraus macht. Aber genau, ich würde jetzt trotzdem sagen, da ist auf jeden Fall noch Potenzial für den Erkenntnisgewinn, den wir da haben.
Okay. Wenn wir auf das aktive Hitzetraining schauen, also wir trainieren unter heißen Bedingungen, macht das einen Unterschied, ob es wirklich heiß ist oder ob ich mich nur warm anziehe?
Ja, es macht auf jeden Fall einen Unterschied, weil dann auch immer die Frage ist, wie jetzt die Thermoregulation und sowas gerade funktioniert. Ne? Also wenn ich mich lediglich warm anziehe, dann haben wir die Situation, ich heize den Körper auf, klar. Ich bin dann aber auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch, was dieses eigentlich ja falsche Anziehen, muss man ja fast schon sagen, dann auch mit der körpereigenen Thermoregulation macht. Also wenn ich irgendwie mich dick einpacke, sehr verminderte Konvektion habe auf der Haut und so weiter und so fort, dann bin ich mir nicht immer so sicher, ob dadurch nicht auch irgendwie die Thermoregulation dann vielleicht sogar eingeschränkt wird. Ist aber nur eine, ne, also ist jetzt absolut unqualifiziert in der Hinsicht oder wissenschaftlich unqualifiziert, ist nur eine Meinung, wenn man so will. Vom Prinzip her ist die Körperkerntemperatur hochreguliert, soweit so fein. Deswegen würde ich sagen, auf den gewünschten Effekt des akuten Hitzetrainings ist das wahrscheinlich gut. Und solange die Körperkerntemperatur sich auf ein gewisses Level angehoben hat, würde ich jetzt erstmal behaupten, wäre es eher egal, ob jetzt die Raumtemperatur gerade groß ist oder ob ich mich einfach nur dick angezogen habe.
Vermutlich ist es Frage noch ist, unangenehmer.
Ja, also voll. Und jetzt wollte ich gerade sagen, Frage ist, ob es irgendwelche Nebeneffekte gibt, zum Beispiel. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, ne, dass wenn ich mich falsch anziehe, ist möglicherweise der Effekt auf die Schweißrate noch mal größer als durch den aufgewärmten Raum zum Beispiel, wo ich gegebenenfalls wenigstens noch Konvektion dadurch betreibe, dass ich irgendwie Hautoberfläche an der Luft habe und nicht irgendwie in Polyester oder wo auch immer drin verpackt habe. So. Und was das dann wiederum bedeutet, also kann ich nicht sagen, weiß ich schlicht nicht, aber das würde ich auf jeden Fall, ich sag mal, in die Frage mit einbringen wollen, weil, ja, also ganz einfach in der praktischen Umsetzung ist es dann auch nicht. Ich würde auch das, also haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich würde auf jeden Fall auch den mentalen Aspekt mit einbringen, was das mit einem macht. Ne? Man schwitzt halt bis zum geht nicht mehr, man wird eine riesen Auswirkung auch auf den Flüssigkeitshaushalt haben. Das alleine auch erstmal wieder herzustellen am Ende des Tages, was wir wollen, unbedingt, weil das ist lebenswichtig, ist natürlich auch eine Aufgabe, ne? Und die müssen wir auf jeden Fall auch in der Herangehensweise bedenken.
Also wäre dann die eher fortgeschrittene Variante mit warm anziehen?
Ja, also ist jetzt auch wieder eine organisatorische Frage. Ich glaube, es hat jetzt auch nicht jeder die Möglichkeit, sagen zu können, ich trainiere in einem 40 Grad warmen Raum oder in einem 38 Grad warmen Raum. Wir müssen uns mal überlegen, was das bedeutet, ne? Also da reicht es ja wirklich auf gar keinen Fall, einfach nur irgendwie das Fenster zuzulassen. Und da reicht es auch nicht, die Heizung hochzudrehen. Also da braucht es schon auf jeden Fall einen Heizlüfter und so weiter. Und also ich erinnere mich gut dran, wir haben einige Versuche mal zum Thema Hitzetraining gemacht, so das schon, weiß ich nicht, 15 Jahre her ungefähr. Und haben uns einen Raum genommen, der 6 Quadratmeter groß war, also damit es halt sehr einfach ist, den hochzuheizen. Und dann wirklich alles versucht, den auf 38, 40 Grad zu bringen. Und das alleine ist schon eine Herausforderung. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ne? Also da braucht es schon eher lieber 2 Heizlüfter und vor allen Dingen einen sehr kleinen Raum. Das kriege ich jetzt nicht mit einem 25 Quadratmeter Raum hin, weil so viel, also gut, klar, zu Recht wird man sagen, es hängt vom Heizlüfter ab. Das ist natürlich absolut richtig. Wenn ich da so einen Bauheizlüfter hinstelle, dann klappt das vielleicht. Aber auch das muss man sich mal immer vor Augen halten. Ne? Also einfach mal auf die Temperatur gucken in einem normalen Raum. Und da weiß man, wenn der auf 26, 28 Grad hochgeheizt ist, dann ist das schon richtig, richtig doll. Und 38 ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
Ja, muss man ins Bikram-Yoga-Studio gehen.
Zum Beispiel.
Aber ne? Auch und das, glaube ich, nicht umsetzbar.
Sind wir dann auch direkt wieder bei der Sauna und so weiter. Ne? Ich kann das natürlich auch in die Sauna verlegen. Wer kennt's nicht? Ne? Ja. Ich meine Sauna zu Hause ist so groß, dass die auf jeden Fall 4 Meter Breite hat, damit ich da mein Rad inklusive Rolle reinbekomme und so. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du das nicht hast,
ja, tut doch
mir
ähnlich. Leid,
aber für mich, genau, ich suche mir immer aus, welche Sauna ich von den beiden, die ich habe, welche ich zum Radfahren, zum Training nehme und welche einfach dann für danach.
Ja.
Quasi, da mache ich unterschiedliche Temperaturen an.
Ja, mache ich eigentlich genauso.
Super.
Du hast vorhin gesagt, man sollte einen kompletten Trainingsblock einbauen. Wie lange und häufig sollte man denn dann innerhalb dieses Blocks oder generell, wie lange sollte der dauern, um die gewünschten Anpassungen zu erzielen?
Gibt es auch jede Variante bisher in der Wissenschaft. Von 6, 7 Tage über klassischer Zeitraum ist immer, also auch wieder die Frage nach dem Mechanismus, auch klassischer Zeitraum auch gerne sowas wie 10 bis 21 Tage. Das liegt einfach schlicht daran, dass das so ein Zeitraum ist, bei dem man sagen kann, da sorgt man wirklich nachhaltig für physiologische Aktivierung, ne? Also Heatshock-Proteins und so weiter und so fort. Gibt aber auch Studien, die haben das Ganze über 5 Wochen begleitet. Also wo man dann schaut, ob irgendwie wirklich ein Trainingsblock von 5 Wochen irgendwie eine Auswirkung hat, eine andere und so weiter und so fort. Und deswegen ist das halt sehr, sehr weitläufig, ne? Und ich glaube, wenn man das wirklich machen würde, dann würde ich einen Mindestzeitraum wählen, der nicht nur akute Effekte herbeiführt, sondern halt wirklich auch nachhaltig physiologische Effekte, wie gleiches Spiel beim Höhentraining auch, ne? Da reicht es nicht, 2 Tage mit dem Rad aufs Stilfser Joch zu fahren und dann zu hoffen, dass das funktioniert, sondern halt, ich sag mal, mindestens einen Zeitraum von 10 bis 14 Tagen zu wählen, weil das ist so irgendwas, was wir brauchen bei all den anderen Prozessen, um ja letztendlich die Signaltransduktionswege der Biogenese da irgendwie anzusteuern für die Mitochondrien. Jetzt weiß ich nicht, ob 5 Wochen irgendwie so ein Zeitraum ist, wo ich das mit sinnvollem Training auch verbinden kann. Ne? Da würde ich mich natürlich dann ganz gesondert fragen, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen doll ist und irgendwie da der, ja, ob der Effekt dann wirklich, wirklich so groß ist. Aber also, das haben natürlich andere versucht und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, bei der Studie über die 5 Wochen, jetzt mal ganz konkret gesprochen, da war es halt so, dass man täglich 1 Stunde trainiert hat. Also auch irgendwas, was in der praktischen Umsetzung im Triathlon dann schon mal nicht funktioniert, ne? Ist auch klar. Und das Ganze halt bei Raumbedingungen von 38 Grad. Und was man findet, ist halt ein Anstieg in der Hämoglobinmasse. Ne? Also klassischer metabolischer oder eine klassische metabolische Anpassung, die wir gerne auch wollen. Aber der Anstieg waren knapp 5%. Also irgendwas, wo wir sagen, ja, okay, das ist vielleicht signifikant, Klammer auf, hat sich der Aufwand wirklich gelohnt, Klammer zu. Und was wir da zum Beispiel nicht gesehen haben, ist eine Anpassung von Erythropoietin. Also das hat dann bei manchen anderen Studien irgendwie besser funktioniert, die dann über einen kürzeren Zeitraum waren, die dann längere Trainingseinheiten beinhaltete und so weiter und so fort. Also da, ich würde sagen, von der reinen Dauer her lang genug, wenn man es macht, um halt physiologische Anpassungen herbeizuführen, aber dennoch irgendwie so kurz wie möglich, in Anführungsstrichen, um halt das normale Training, welches ja mindestens genauso wichtig ist, nicht irgendwie negativ zu beeinflussen.
Und dass man nicht in Kauf nehmen muss, 5 Wochen lang jeden Tag nur 1 Stunde zu trainieren.
Genau, das ist das, was ich meine mit der praktischen Umsetzung. Das zum Beispiel ist ein Riesenunterschied zwischen Hitzetraining und Hitzeakklimatisation im Hinblick auf ein Rennen. Ja, also um da mal so den Unterschied irgendwie deutlich zu machen, wenn man da jetzt hingehen würde, dann würde man ja nie auf die Idee kommen, jetzt bleiben wir beim Ironman of Hawaii, vor dem Rennen im September den eigentlichen Trainingsblock zu streichen und zu sagen, so, jetzt trainiere ich jeden Tag 1 Stunde und so und mache das Ganze in einer halb aufgewärmten Sauna. Sondern da würde man hingehen und sagen, okay, ich picke mir jetzt bestimmte Tage raus und an diesen Tagen sorge ich für einen erhöhten Hitzestress, weil ich jetzt eben nicht nach Lanzarote fliegen kann oder auf die Kanaren oder wo auch immer, wo ich das in natürlicher Form hätte, gehe ich entweder danach in die Badewanne oder Sauna oder heize halt den Raum auf. So, und da ist das dann bei der Akklimatisation total fein, wenn man erstmal damit beginnt, dass man es hin und wieder mal einstreut und dass das eben keine Auswirkung aufs eigentliche Training hat, ne? Sondern dann kann man auch hingehen und sagen, samstags nach der stinknormalen 2-stündigen Radausfahrt setze ich mich in eine heiße Badewanne. Punkt. So. Und das ist dann erstmal schon mal gut. Und das, was wir da machen, ist, so eine erste Gewöhnung herbeizuführen für den Körper, um dem schon mal erste Signale zu geben, so hier, ne, so versuch dich mal an die Hitze anzupassen. Das ersetzt dann nicht das rechtzeitige Anreisen am Wettkampfort und so weiter und so fort, weil die Bedingungen dann doch immer noch gänzlich anders sind als in unserer warmen Badewanne auf Hawaii. Ja. Aber es gibt schon mal, es löst schon mal erste Effekte aus. Es ist vom Prinzip her genau das Gleiche, wie wenn wir in ein Höhentrainingslager fahren würden. Da würde ich niemals einen Athleten hinschicken, der nicht entweder das schon ganz lange, oder ganz lange ist übertrieben, aber der auf jeden Fall schon eine eine Gewöhnung daran hat und die Erkenntnis, dass das gut funktioniert, ja, und vor allen Dingen auch die Sicherheit, dass das gut funktioniert. Und wenn ich die nicht habe, dann würde ich ein Höhentrainingslager irgendwo hinlegen, wo ich sagen würde, okay, da suche ich mir jetzt einen Saisonzeitpunkt, wo es jetzt nicht hundertprozentig wichtig ist. Also vielleicht der erste von 3 Monaten einer akuten Vorbereitung auf ein sehr wichtiges Rennen zum Beispiel. Und halt eben nicht der dritte von 3 Monaten, ne? Weil wenn ich den verhacke, dann ist meistens das Problem deutlich größer, als wenn ich im ersten Monat es irgendwie verhacke.
Ja.
Und dann sorge ich dafür bestenfalls, dass der vorher schon mal eine gewisse Anpassung zu Hause hat stattfinden lassen. Das heißt, er soll sich ein Höhenzelt aufbauen und sich einfach schon mal langsam daran da herantasten an die eben Situation, die ich habe, wenn ich mich in der Höhe befinde. Also diese ersten Anpassungen der Respiration, diese ersten Effekte auf die Sauerstoffsättigung und so weiter und so fort, die hätte ich natürlich zumindest gerne schon mal in Ansätzen gehabt, wenn der noch zu Hause ist, als dass der ein 14-tägiges Trainingslager in St. Moritz macht und die ersten 7 Tage mit den Bedingungen kämpft und hier überhaupt keinen Fuß auf die Erde bekommt, weil der kardiovaskulär oder respiratorisch mit eben der verminderten Sauerstoffsättigung nicht klarkommt.
Ja.
Mit dem Partialdruck nicht klarkommt.
Okay, und wenn ich mir dann einen, sagen wir mal, 2- bis 3-wöchigen Block vornehme, auch dann findet wahrscheinlich nicht jede einzelne Trainingseinheit unter Hitzebedingungen statt.
Das ist Auslegungssache, ne? Das kannst du jetzt machen, wie du möchtest. Weil es gibt auf jeden Fall kein klares Prinzip her, wie man es auf jeden Fall machen muss, damit es ganz gesichert funktioniert. Mhm. So, und deswegen, das wäre bedeutend zu früh, um da jetzt irgendwie eine Aussage zu treffen, was da ganz gesichert funktioniert. Deswegen vielleicht, und das ist jetzt aber wieder anekdotisch eher oder auch wieder nur eine Meinung, aber deswegen finde ich es persönlich im Moment auch noch deutlich zu früh, das irgendwie im Training wirklich einzusetzen.
Mhm.
Weil eben das einfach noch echt ordentlich unklar ist, was erstens das für Effekte auslöst. Zweitens, wie kann ich das Ganze nachhalten? Also ist ja vielleicht noch okay, irgendwie herauszufinden, bei welcher Körpertemperatur du trainierst. Wenn du es sauber machen willst, würde ich auf jeden Fall voraussetzen, dass du die Körperkerntemperatur misst. Ja, und das funktioniert halt wissenschaftlich sauber nur, indem du eine kleine Pille schluckst, die deine Temperatur in deinem Magen oder in deinem Darmtrakt irgendwie misst und dann das Signal nach außen sendet, was im Übrigen auch relativ limitierend ist, weil diese Pille halt immer nur, ja, kann man sich ja vorstellen, irgendwas zwischen, keine Ahnung, 14 bis 24 Stunden im Körper bleibt und dann wieder ausgeschieden wird. Aber wenn man es richtig machen wollen würde, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, das irgendwie mitzumachen. Und dann ist natürlich die Frage, woran stellst du persönlich selber fest, ob das jetzt gerade funktioniert, ja oder nein? Ne? Und wenn wir das jetzt mal rein auf die Subjektivität beziehen, dann wird das nicht klappen. Also wir können jetzt nicht morgens einen Fragebogen ausfüllen und überlegen, hat das jetzt wohl gerade physiologisch irgendwie hier gerade super funktioniert für mich, ja oder nein? Zumal der mentale Effekt, den du hast durch Hitzetraining, wahrscheinlich so beeinflussend sein wird, dass du alles bewertest, aber nicht die physiologischen Anpassungen.
Ja.
Und was halt auch nicht funktioniert, das muss man auch klar sagen, ist jetzt irgendwie die reine, wie soll ich das sagen, Endauswirkung zu machen. Also in der Theorie könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe erzählt, das hat eine Auswirkung auf die mitochondriale Biogenese möglicherweise. Deswegen sorgt es für eine Anpassung der Mitochondrien und darüber hinaus dann im Entfernteren auch für eine Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme. Was auf keinen Fall klappt, ist hinzugehen und zu sagen, ich messe jetzt irgendwie vorher und nachher meine maximale Sauerstoffaufnahme und schieb's dann auf die Heat-Shock-Proteins zum Beispiel, ne, dass da die Anpassung stattgefunden hat. Das ist halt viel zu weit weg. Also da, das ist manchmal so, ich weiß, wir streben nach einfachen Lösungen und so weiter, aber wenn wir das vernünftig machen wollen und da für uns einen geeigneten Weg finden wollen, dann müssen wir halt eine klassische Single-Case-Study durchführen, die irgendwie auch einen wissenschaftlichen Anspruch hat, weil dieses ganze Vorhaben ist viel zu diffizil, als dass wir das irgendwie so auf einem sehr einfachen Weg jetzt gerade mal herausfinden können. Ne? Das könnten wir jetzt machen, wenn wir sagen, ich mache mal ein Beispiel, wir nehmen uns im Training vor, über 3-4 Wochen einen Block einzustreuen, bei dem wir beim Radfahren auf hochintensives Training setzen. Und da unsere Intensitäten deutlich polarisierter zum Beispiel planen, als wir das eigentlich tun würden, dann könnten wir hingehen und sagen, okay, wir gucken uns das vorher an, die maximale Sauerstoffaufnahme, wir gucken uns das danach an. Das würde vielleicht noch okay gut funktionieren. Aber wenn jetzt auch noch ein Reiz hinzukommt, der ja viel kleinteiliger ist und auf ganz anderen Ebenen nochmal wirkt, dann kann das nicht klappen. Mhm. Und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, ne, wie findet man das jetzt selber raus? Und solange es da noch nicht irgendwie eine Herangehensweise gibt, wo man sagen kann, okay, das ist das Richtige oder voraussichtlich eines der Arten des Protokolls, wie ich das angehen kann. Und dann probiere ich das für mich selber aus. Das ist ja das eine, ne? Ich kann jetzt Höhe, nochmal kurz als Analogie, aber wissenschaftlich deutlich weiter. Da kann ich hingehen und kann sagen, okay, es gibt einen Plan von einem 18-tägigen Trainingslager, das macht Sinn. Und dann kann ich für mich entscheiden, mache ich das lieber in St. Moritz auf, weiß ich nicht, 1600 Meter oder mache ich das lieber in Flagstaff in Arizona auf 2800 Meter. Keine Ahnung, wie hoch Flagstaff jetzt gerade genau liegt, aber deutlich höher als St. Moritz. Und dann gibt's auch da ja eine gewisse Subjektivität, ne? Wie lange habe ich gebraucht, bis sich eine Trainingseinheit mal irgendwie normal angefühlt hat? Als ich dann da oben 2-3 Wochen trainiert habe, hatte ich irgendwann richtig Druck am Pedal. Wie war das, als ich wieder zurückgekommen bin? So, dann geht's aber bei dem Protokoll einzig und allein um die Frage der Auswirkung der Höhe, auf der ich mich befinde.
Ja.
Aber was ja feststeht, ist zumindest mal, dass die Dauer des Trainingslagers mindestens 14 Tage sein sollte, dass die sämtliche Testung oder Wettkämpfe danach entweder direkt danach stattfinden, um diesen respiratorischen Vorteil aus dem Höhentrainingslager mitzunehmen, oder ich so lange warten muss, bis die physiologische Anpassung stattgefunden hat. Das ist das Besondere beim Höhentraining, dass man bitte niemals ein Rennen irgendwie, keine Ahnung, 8, 9, 10 Tage nach dem Höhentrainingslager macht. Weil da beides nicht vorhanden ist. Ne? Da ist der respiratorische Vorteil wieder verloren gegangen, die physiologische Anpassung aber noch nicht da. So, und all das ist aber schon erforscht und all das funktioniert auch. Ne? Wie gesagt, vor der Frage Non-Responder oder Responder, okay. Aber da ist sehr viel Klarheit hinter und da sind wir beim Hitzetraining noch durchaus sehr weit von entfernt.
Aber es ist ja dann sehr spannend, das in der Zukunft auch weiter zu beobachten.
100%, absolut.
Weil wenn es also funktioniert, wäre es ja eine mega geile Möglichkeit.
Ganz klar, ja. Ganz klar. Also ne, das auf jeden Fall und das ist irgendwie, also sicherlich auch ein ganz spannender Trend, so würde ich es jetzt einfach mal sehen, bei dem man sich einen Signalweg ausgesucht hat in der Anpassung der Mitochondrien oder auch bei all den anderen Faktoren, ne, die wir angesprochen haben, der auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial im Erkenntnisgewinn hat. Aber wir müssen da auch geduldig bleiben, ne? Also wir dürfen dann auch nicht beim ersten Signal hingehen, dass das klappen kann und irgendwie einfachste Erkenntnisse wie, weiß ich nicht, einen Anstieg von der EPO-Konzentration nehmen und sofort auf den Zug aufspringen und so weiter, sondern wir müssen das schon ein bisschen differenzierter angehen und das, also kommt halt, ne, hätte ich jetzt in einem Lauf-Podcast oder in einem Radsport-Podcast vielleicht noch ein bisschen weniger klar gesagt, aber wir haben halt wirklich auch eine Sportart, bei der wir dann viele Dinge bedenken müssen, die halt alleine in der organisatorischen Umsetzung halt nicht so ganz leicht sind. Mhm. Ne? Und wer weiß, wo die Reise hingeht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass beispielsweise, jetzt bin ich wieder in Flagstaff in Arizona, jetzt weiß ich nicht, wie heiß es da gerade ist, aber dass wir vielleicht irgendwann Trainingslager machen an Orten, bei denen wir gegebenenfalls beides haben, also Höhe und Hitze zum Beispiel. Ne? Ist natürlich organisatorisch noch komplizierter. Also haben wir in St. Moritz ja nie, würde ich jetzt mal fast behaupten, ne? Ja. Also nie ernsthafte Hitze. Genau, aber kann halt gut sein, dass wer weiß, ob wir nicht in 10 Jahren alle unser Trainingslager in keine Ahnung wo machen. Also wie gesagt, ich kenne die klimatischen Bedingungen in Flagstaff übers Jahr hinweg nicht so gut, als dass ich jetzt genau sagen kann, wann da Hitze stattfindet. Genau, aber also möglich, für möglich halte ich das auf jeden Fall, dass das mal irgendwann ein Weg werden wird.
Noch 2 Fragen zum aktiven Hitzetraining, bevor wir zum passiven kommen. Und zwar, welche Werte sollte man abgesehen von der Körperkerntemperatur im Blick haben und wie sollte man die Versorgung anpassen, also Flüssigkeit, Salz und vielleicht auch Kohlenhydratmenge?
Ja, ist ein Riesenthema. Ich würde, also Temperatur ist das eine und dann, ja, ist jetzt natürlich die Frage, welche Möglichkeiten wir haben. Ne? Ich habe eben hier meine kleine Single-Case-Study irgendwie gebaut. Die Möglichkeit haben wir jetzt nicht im normalen Alltag. Was ich machen würde, ist zumindest meine Schweißrate so ein bisschen oder meinen Flüssigkeitsverlust, sagen wir es mal so, im Blick zu behalten. Mhm. Weil da bin ich auch zugegeben sehr kritisch, was so das Ganze angeht. Ne? Also da soll es auf keinen Fall so sein, dass man jetzt wenig trinkt, um irgendwie Anpassungen herbeizuführen. Und deswegen Flüssigkeitshaushalt im Blick behalten in Form von Flüssigkeitsverlust zum einen. Also ne, vorher, nachher auf die Waage stellen und überlegen, wie viel habe ich getrunken, demnach ergo, wie viel Wasser habe ich jetzt gerade oder Flüssigkeit habe ich verloren. Mit dem Flüssigkeitshaushalt geht Salz immer einher für gewöhnlich, hast du total recht, würde ich jetzt im Alltag als nicht zu groß sehen, weil ja, wenn wir jetzt Hitzeapplikationen hätten akut, dann würden wir da nie irgendwie für 6 Stunden trainieren oder so, sodass wir da jetzt uns große Sorgen um den Salzhaushalt machen müssten. Genau, aber ansonsten natürlich gerne auch, also Urinfarbe ist ja immer so das Einfachste, um zumindest mal einen Eindruck zu bekommen, wie der Flüssigkeitshaushalt jetzt aufgestellt ist, was dabei immer ganz wichtig ist. Da reicht es jetzt nicht, einmal die Farbe zu checken direkt nach dem Training oder sowas, sondern halt eher dann über den Tag hinweg und vor allen Dingen auch am nächsten Morgen. Ne? Mhm. Also da stellt sich dann immer die Frage, habe ich es hinbekommen, den Flüssigkeitshaushalt wieder herzustellen, ja oder nein? Und die Frage kann ich meistens ganz gut beantworten, indem ich mir meinen nächsten Morgenurin anschaue und der dann hoffentlich nicht dunkelgelb ist. Ja. Zum Beispiel. Beim Thema Kohlenhydrate, ja, das ist ein Riesenthema. Also das erleben wir ja, oder das Thema ist ja im Moment vor allen Dingen sehr groß, weil wir uns die Frage stellen, wie ist die Auswirkung von Hitze auf vor allem die Kohlenhydratoxidation und dann natürlich auch auf sämtliche Herausforderungen, die so unser Magen-Darm-Trakt damit hat. Also auch da wieder, ne, das eine ist erstmal die Frage, kann ich so und so viel Gramm Kohlenhydrate, in welcher Zusammensetzung jetzt auch immer, essen, ohne damit Probleme zu haben? Das ist Frage Nummer 1. Und da endet es ja leider manchmal in der Triathlon-Praxis. Frage Nummer 2, die ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, ist, wie funktioniert Oxidation? Also die Verarbeitung der Kohlenhydrate, die ich da jetzt gerade gegessen habe, und wie viele dieser Kohlenhydrate, die ich da gerade gegessen habe, kommen wirklich an der Muskulatur an. Mhm. Und wir haben bei Hitze die Situation, jetzt sind wir so ein bisschen eher bei der Renngestaltung als beim Hitzetraining vielleicht, aber nur, dass der Mechanismus mal so ein bisschen klar ist, aber wenn wir uns unter Hitzebedingungen aufhalten, wenn wir jetzt also zum Beispiel ein Rennen in der Hitze machen, dann ist unser Körper deutlich mehr damit beschäftigt, Blut in die Peripherie zu transportieren, also hin zu Fingern und Armen und Beinen und so weiter, weil eben dort die Kühlung stattfindet. Und deswegen legt der da ein Augenmerk drauf. Wenn der aber mehr Augenmerk auf die Thermoregulation legt, dann ist manchmal gegebenenfalls etwas weniger Fokus auf irgendwie den Magen-Darm-Trakt da, wodurch dann der Austausch der Nährstoffe als aber auch die Verdauung und Co. irgendwie möglicherweise gehemmt wird. Und deswegen wir vielleicht nicht in der Lage sind, die gleiche Menge an Kohlenhydraten zum einen aufzunehmen und zum anderen halt aber auch, also aufzunehmen ohne Magen-Darm-Probleme, zum anderen aber auch zu oxidieren. Und deswegen, und das ist eine sehr individuelle Frage, braucht es da gegebenenfalls auch eine Anpassung der Kohlenhydrataufnahme unter Hitzebedingungen.
Mhm. Das könnte man aber ja zum Beispiel zu Hause schon mal testen, wenn man vorhat, bei einem heißen Rennen zu starten.
Also auf jeden Fall, ne, das kann man testen. Jetzt, wie gesagt, sind wir so ein bisschen bei der Adaptation und bei der Rennvorbereitung viel mehr als beim Training. Beim Training hätte ich jetzt gesagt, also ist jetzt vielleicht ein bisschen zu pragmatisch, aber ich mach's mal einfach, aber für eine einstündige oder anderthalbstündige Trainingseinheit muss ich mir keine Gedanken über meine Kohlenhydratzufuhr machen, sondern ernähre mich einfach vorher vernünftig und danach vernünftig, und was ich währenddessen mache, ist wurscht. So, brauche ich nichts essen, sollte ich also auch nicht irgendwelche Probleme erzeugen, die gar nicht nötig sind, ne? Aber wie gesagt, also das Thema ist auf jeden Fall sehr akut natürlich, wenn's um Hitzerennen geht, und ich könnte da gegebenenfalls, wenn wir jetzt wieder abdriften zur Vorbereitung auf Hawaii, als Beispiel, dann kann ich das genauso machen, dass ich sage, hey, ich nehme mir die eine oder andere Einheit, da trainiere ich eben in der halb aufgewärmten Sauna oder wo auch immer, und schaue dann auch nochmal bei einer, ja, es müsste ja dann schon eine etwas längere Einheit sein, finde ich, wenn man da irgendwelche Effekte sehen will und so, ne, und wenn man da irgendwie eine Bewertungsgrundlage haben will, aber wo man dann sagen würde, okay, ich fahre jetzt hier mal 2, 2,5 Stunden auf der Rolle und gucke mal, ob ich die gleiche Menge Kohlenhydrate, die ich letzten Samstag noch draußen irgendwie gut aufnehmen und verarbeiten konnte, also zumindest mal ohne, ne, wir wissen nicht, wie die Oxidationsrate ist, aber wir wissen zumindest, ob wir Magen-Darm-Probleme haben und ob irgendein Diskomfort entsteht, genau, und wie sich das halt anfühlt, wenn ich das Ganze unter Hitze mache.
Mhm. Okay, hast du noch gerade was zum aktiven Hitzetraining, sonst würde ich rüber schwenken. Zur Sauna. Perfekt.
Genau. Ab in die Sauna.
Ja, oh, hätte ich Bock drauf. Passives Hitzetraining, Sauna oder heißes Bad nach oder auch vor der Trainingseinheit. Gibt es Effekte? Also es gibt ja Menschen, die einfach regelmäßig in die Sauna gehen, haben die auch Effekte, auch ohne, dass sie vorher oder nachher trainieren?
Das kann sein, ja. Also vielleicht betreiben wir hin und wieder schon Hitzetraining, ohne es zu wissen.
Mhm.
Also wenn du jetzt heute Abend im Fitnessstudio laufen gehst und du machst deine Laufeinheit im Fitnessstudio als Beispiel und du gehst danach, hast du Bock noch in die Sauna zu gehen, dann kann es sehr gut sein, dass du schon Hitzetraining, also dicke Anführungsstriche jetzt gerade, aber Hitzetraining betreibst, ohne dass du es vielleicht vorgehabt hast. Das ist auf jeden Fall möglich. Ne? Also du würdest damit dann quasi den Reiz in der Anpassung vergrößern, als dass du deinem Körper sagen würdest, jetzt sehr sinngemäß, ne? Aber hier ist der Reiz auf PGC1-Alpha, also der Master der mitochondrialen Biogenese, den will ich ansteuern darüber, indem ich hier viel Sauerstoff umgesetzt habe, Calcium umgesetzt habe und so weiter, oxidativen Stress erzeugt habe durch das Laufen, ja. Und dann sagst du dem Körper so, und jetzt nochmal ein bisschen Hitze. Das heißt, du aktivierst dann aller Voraussicht nach auch also bestimmte Familien der Heatshock-Proteins, die dann dafür sorgen müssen, dass die erste Intention, die du hattest durch das Training, halt sichergestellt ist und diese Heatshock-Proteins dafür sorgen, dass die ihre helfende Aufgabe hier gerade ausführen.
Mhm.
Sehr gut möglich. Ja, also ich behaupte jetzt mal, das machst du nicht mit jeder Trainingseinheit und so weiter und so fort, aber das wäre irgendwas, wo man ganz stumpf sagen könnte, dass das durchaus schon in die Richtung geht von irgendeiner Form von Hitzetraining. Genau. Mhm.
Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ist da eine besondere Vor- oder Nachbereitung notwendig? Also zum Beispiel in Form von erhöhter Flüssigkeitsaufnahme oder Kühlung
also jetzt
vorher oder nachher, irgendwie sowas?
Weder bei dem akuten Training würde ich jetzt sagen, noch bei dem Saunavorgang. Danach würde ich dann irgendwann dafür sorgen, ne, wie immer, wenn ich irgendwie einen Stress ausgelöst habe und in dem Falle ja jetzt auch einen vermehrten durch den Hitzereiz, dass ich dem Körper dann auch irgendwann die Möglichkeit gebe, sich halt sinnvoll daran abarbeiten zu können, sage ich jetzt einfach mal. Also dann auf jeden Fall den Flüssigkeitshaushalt wieder sicherstellen, dann auf jeden Fall passende Energie zuzuführen, eine gewisse Menge an Proteinen zuzuführen und so weiter und so fort, damit halt dieser ganze Regenerationsprozess, wenn wir es mal ganz verallgemeinert sagen wollen, halt entsprechend sichergestellt ist.
Mhm. Würdest du, wenn du dich entscheiden könntest oder müsstest, würdest du aktives oder passives Hitzetraining bevorzugen oder sogar beides kombinieren?
Kommt auf die Phase der Saison an. Je wichtiger das normale und eigentliche Training ist, desto weniger würde ich eine Beeinflussung durch Hitze haben wollen, also im Akuten. Desto eher würde ich, du hältst mir jetzt die Pistole auf die Brust und sagst, du musst es machen, desto eher würde ich dann hin zu Post-Exercise gehen, weil ich davon ausgehen würde, dass der Qualitätsverlust im normalen Training dadurch geringer ausfällt. Also mal ein Beispiel, ne, wenn ich jetzt, den November und Dezember mir nehme, wo man jetzt sagen kann, okay, das sind Monate, da möchte ich natürlich auch schon dafür sorgen, dass irgendwie meine Mitochondrien sich gut anpassen. Da habe ich schon ein gewisses Trainingsvolumen, da trainiere ich jetzt aber noch nicht irgendwie den Peak der Umfänge, wie ich es dann später vielleicht irgendwie im März, April, Mai oder sowas halt mache. Und dann einen zusätzlichen Reiz dadurch zu erzeugen, dass ich sage, hey, ich verlagere jetzt manches davon einfach mal unter Hitzebedingungen. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Wenn ich jetzt so an zum Beispiel die Phase jetzt denke, ne, wir haben jetzt April, dann würde ich sagen, boah, das eigentliche Training, das ist mir so extrem wichtig, dass ich da gar nicht das Risiko eingehen würde, dass ich da jetzt irgendwas Zusätzliches einbaue, welches dann auch die normale Trainingsqualität durchaus gefährden könnte.
Okay, und in dem Fall kann man das normale Training so durchziehen und dann aber zum Beispiel nach gewissen Einheiten in die Sauna gehen?
Alleine subjektiv würde ich sagen, wenn ich dir jetzt sage, hey Anna, du hast jetzt hier, keine Ahnung, 3 Trainingstage in der Woche oder 4 Einheiten oder was auch immer und sollst danach explizit in die Sauna gehen, dann bin ich mir sicher, dass der Vorgang auch auf mentaler Ebene dreimal einfacher funktioniert, als dass ich dir sage, so, tu es mir bitte den Gefallen, jetzt hier dienstags, donnerstags, freitags und sonntags deine kleine Abstellkammer, in der es dunkel ist, wo nicht mal ein Fenster drin ist. Wenn ich es jetzt so tendenziös male, dann wird es dadurch nicht besser, aber quasi aufzuheizen eine Stunde vorher und die Heizlüfter anzuschmeißen und das ganze Ding auf irgendwie 38 Grad hoch zu heizen, damit du dann da irgendwie eine Trainingseinheit drin machen sollst, bei der wir auf jeden Fall vom eigentlichen Training abweichen und garantiert eher auch eine Art Rückschritt einbauen. Also eine, wie soll ich das sagen, eine Verharmlosung des eigentlichen Trainings machen. Ne? Wir werden den Umfang reduzieren und die Intensität reduzieren, damit du eben mit den Bedingungen klarkommst. Und das alleine, finde ich, ist immer schon so ein Punkt, wo man sagen muss, naja, lass mal gucken, wie gut du damit zurechtkommst, dass ich dir sage, das wäre dein eigentliches Training gewesen, das wäre richtig cool gewesen, aber, weil du willst das ja in deiner kleinen Kammer machen, deswegen müssen wir mal hier die Dauer auf jeden Fall reduzieren und die Intensitäten nehmen wir auch raus und so. Kann man jetzt fairerweise sagen, wenn du natürlich irgendwann dran gewöhnt bist, dann nehmen wir die Trainingsqualität möglicherweise mit auch und können es dann auch in deiner Abstellkammer machen, aber ja, ich glaube, bin mir sehr sicher, dass, oder was heißt sehr sicher, aber ich würde behaupten, dass für den Großteil der Menschen die Post-Exercise-Variante sicherlich auch deutlich besser in den Alltag zu integrieren ist und auch deutlich angenehmer zu gestalten ist.
Ja, jetzt ist es ja so, ich weiß jetzt nicht, wie viele von denen, die zuhören, eine Sauna zu Hause haben. Wir haben schon drüber gesprochen, wir haben beide... Ja,
zwei.
Zwei, genau. Mhm. Spaß beiseite. Also bei mir, ich habe das letztens im Fitnessstudio, bin ich auf dem Laufband gelaufen und in diesem Fitnessstudio ist auch ein Hallenbad. Das war direkt unter meinem Laufband. Entsprechend hatte ich eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit und es war auch schon gut warm.
Ja.
Jetzt keine 38 Grad, aber so Mitte 20 wahrscheinlich schon. Wenn ich jetzt danach in die Sauna gegangen wäre, und die meisten werden es ja so machen müssen, dass sie im Fitnessstudio irgendwie trainieren, auf dem Laufband und danach in die Sauna gehen. Mhm. In dem Moment hätte man ja beides kombiniert.
Ja, wobei ich glaube, dass das, dass deine Körperkerntemperatur nicht so signifikant angestiegen ist in der Situation, wie sie angestiegen wäre, wenn du jetzt kein Schwimmbad unter deinem Laufband gehabt hättest. Also ich kann mir vorstellen, dass du auf jeden Fall einen leichten Einfluss auf die Körperkerntemperatur siehst. Klar, ob du jetzt in einem 20 Grad Fitnessstudio mit hoher Luftfeuchtigkeit trainierst oder draußen bei 8 Grad als Beispiel, das auf jeden Fall. Aber der Effekt ist meistens nicht so groß. Der Körper ist so gut darin, Thermoregulation zu betreiben und Körperkerntemperatur ist für den etwas so Essentielles, dass wir das auch nicht so einfach beeinflusst bekommen. Also der legt schon sehr viel Wert darauf, dass die auch nicht zu doll ansteigen kann und so weiter. Nochmal, das ist halt ganz schnell, also kann man sich ja vorstellen, ne? Jeder, der, wie gesagt, schon mal Fieber gehabt hat und so, ganz schnell auch existenziell und überlebenswichtig, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die Körperkerntemperatur nicht so groß gewesen sein wird, wie man vielleicht subjektiv denkt, sagen wir das mal so halt, ne? Aber nichtsdestotrotz, möglicherweise ist sie leicht erhöht gewesen. Das kennen wir ja auch. Weiß ich nicht. Du kannst ja einfachste Sachen machen und dir anschauen, wie deine Körperkerntemperatur aussieht, je nachdem, also zum Beispiel nachts, je nachdem, wie warm dein Schlafzimmer ist. Und auch da stellst du ja fest, da wirst du auch schon bei 3, 4, 5 Grad Raumtemperatur einen entsprechenden Effekt sehen, dass die gegebenenfalls anders ausfällt. Aber halt eben in einem Maße, wo es überhaupt nicht gefährlich wird. Und das ist halt der Unterschied bei Bewegung, ne? Oder bei Belastung. Da ist die natürlich 1-2 Grad höher als normal mindestens mal. Und dann wird es ja irgendwann auch schnell kritisch. Und deswegen, aber deine Post-Exercise-Sauna wäre natürlich cool. Genau, das kannst du auf jeden Fall so machen.
Okay, aber das Laufen im Fitnessstudio auf dem Laufband, das ist in dem Fall dann kein Hitzetraining, weil es dazu nicht warm genug ist. Okay,
das ist sehr überschaubar von der Auswirkung.
Ja, wenn wir jetzt aktives und passives Hitzetraining unterscheiden, gibt es bei beiden Methoden die gleichen Effekte oder unterscheidet sich das?
Das unterscheidet sich, weil zum Beispiel wir bei passiver Methode nicht unbedingt so viel ADH-Effekt haben. Also das eben angesprochene Plasmavolumen zum Beispiel fällt teilweise niedriger aus. Und deswegen in dem Punkt unterscheidet es sich zum Beispiel. Wir haben aber auch Studien, die zeigen, dass beide Varianten zu einer Erhöhung der Erythropoietin-Konzentration führen können. Also es kommt ganz drauf an. Ich persönlich würde denken, also wir werden es halt bei den Heat-Shock-Proteins, also bei der Mitochondrien-Anpassung, nicht ganz genau sagen können, weil die auch immer stark davon abhängt, wie die Regulation oder die Aktivierung auf die allgemeinen Signaltransduktionswege der mitochondrialen Anpassung sind. Also will sagen, wie ist denn das Training drumrum? Und es ist durchaus, scheint es auch so zu sein, dass auch die allgemeine Aktivierung von PGC1-Alpha dann mit der Aktivierung der Heat-Shock-Proteins einhergehen. Also je mehr Anpassung ich oder je mehr Reiz ich ausgelöst hatte, desto aktiver müssen auch die Heat-Shock-Proteins werden, um da eine Anpassung halt zu haben. Und dann geht es nicht mehr einzig und allein um die Variante der Hitze, egal ob jetzt Post-Exercise oder akut, sondern auch um die Frage danach, wie das Training als solches quasi ausgestaltet gewesen ist.
Mhm. Genau. Welche Risiken gibt es denn bei Hitzetraining, wenn es welche gibt?
Eine Menge.
Viele.
Ja. Ja, was heißt eine Menge? Ich will das gar nicht jetzt schlecht reden in der Hinsicht, ne? Aber es gibt jetzt wenige Studien, um es mal so zu sagen, und jetzt sage ich es mal sehr plakativ, aber die von ernsthaftem Training bisher ausgehen, ne? Also wenn wir uns jetzt ein Triathlon-Training im April angucken und wir nehmen uns einen Finisher von Power & Pace und wir reden von 12 bis 15 Stunden Training in der Woche, dann übersteigt das halt bei weitem jeglichen Trainingsumfang, den wir in Studien sehen zum Thema Hitzetraining. So, und jetzt haben wir hier schon auf jeden Fall, ne, stehen wir quasi einem absoluten Widerspruch gegenüber. Wir können das jetzt nicht eins zu eins gleichsetzen. Wir können jetzt nicht sagen, wir machen Training genauso weiter wie bisher, plus den Hitzestress. So, und wenn wir uns dann anschauen, wie die Studien, also die Studienprotokolle quasi so sind, so wie eben, ne, über 5 Wochen jeden Tag 1 Stunde Training, das ist natürlich auch vom Risiko her absolut überschaubar. Jetzt kann man beides argumentieren, ne? Argumentation 1 ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie große negative Auswirkungen mit sich bringt, ja, halte ich für relativ klein. Ich habe 23 Stunden Zeit am Tag, irgendwie vernünftig zu regenerieren, meinen Flüssigkeitshaushalt wiederherzustellen und so weiter. Frage 2 ist aber auch, wie wäre die Auswirkung von Hitzetraining, wenn ich das Ganze machen würde mit 4 Stunden Training am Tag? Ne? Ist ja die Frage, ob das nicht dann vielleicht einen deutlich größeren Effekt hat. So, noch, das kann natürlich absolut sein. Und deswegen, ja, also das, die bekannten Risiken, wie wir sie eben schon angesprochen haben, aber natürlich immer unter der Voraussetzung, die wir jetzt gerade sehen, als dass das alles sehr moderate Formen von Training sind, die da wissenschaftlich quasi herangezogen werden.
Okay, also wir kommen mal so langsam in den Fazitteil. Wir haben ja, ich finde, schon ein paar ganz sinnvolle Dinge jetzt rausgearbeitet, wieso das sinnvoll sein könnte. Da würde sich jetzt für mich die Frage stellen, wieso das nicht flächendeckend durchgeführt wird, sondern jetzt vorwiegend, wenn man Profiathleten oder so beobachtet, vor Hitzerennen.
Ja.
Wieso machen die das nicht dauerhaft?
Weil das einfach ordentlich die Trainingsqualität einschränkt. Also du kannst das halt machen, um eben, genau wie du es gesagt hast gerade, ne, so ein bisschen Anpassung zu haben. Das sehen, werden wir jetzt wieder sehen, wenn es, weiß ich nicht, ums Rennen in Texas geht als Beispiel, ne, den Ironman in Texas, weil das ja so das erste, ja, Hitzerennen ist ja auch schon, ist ja die Frage, inwieweit das auch ein Hitzerennen ist, auch das, also letztes Jahr und vorletztes Jahr war das nicht unbedingt das, was ich unter einem Hitzerennen verstehen würde. Ehrlich gesagt, also kommt auch wieder drauf an, je nachdem, ne, wie ich mit Hitze klarkomme, je nachdem, wo ich den Winter übertrainiert habe und ob ich schon mal irgendwie, habe ich schon mal ein Trainingslager oder zwei auf den Kanaren gemacht oder trainiere den ganzen Winter über in Deutschland und habe noch nie ernsthaft zweistellige Temperaturen gesehen im Training. So, und von daher macht man das hin und wieder, um so eine gewisse Akklimatisation ablaufen zu haben, aber, also das ist auch gut und richtig und macht absolut Sinn. Aber es nimmt natürlich auch immer Trainingsqualität im eigentlichen Sinne. Also ich komme halt dann nicht weit mit 1 Stunde Training in der Sauna oder 2 Stunden oder 3 Stunden Training in der Sauna, weil hätte ich das Ganze draußen gemacht, hätte ich auf jeden Fall deutlich mehr Intensität da reinpacken können. Hätte ich da mehr Intensitäten reingepackt, hätte ich einen deutlich größeren oder ein deutlich größeres Signal ausgerufen für die Anpassung der Mitochondrien und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwo ist ja auch Potenzial in der stinknormalen und absolut am wichtigsten Anpassung dieser Leistungsfähigkeit liegen geblieben, weil ich mich für die Form der Hitzeakklimatisation entschieden habe. Und das kann ich deswegen halt nicht zu häufig machen. Also nützt mir halt nichts, wenn ich vermeintlich, weiß Gott, wie Hitze angepasst irgendwo bei einem Hitzerennen ankomme, aber vergessen habe, sinnvoll zu trainieren in den letzten 4 Wochen zum Beispiel. Ne? Das ist dann nicht so richtig gut. Und meine ganz bescheidene persönliche Meinung ist halt immer noch, dass all das, was ich zu Hause so mache, ist gut und richtig und macht, ne, wie ich es eben schon gesagt habe, absolut Sinn, um so erste leichte Gewöhnungseffekte und Anpassungen und so weiter hervorzurufen, wird aber niemals dadurch ersetzt werden, dass ich einfach in den Bedingungen, in denen ich dann am Tag X diesen Wettkampf machen werde, rechtzeitig anreisen muss und mich diesen Bedingungen aussetzen muss, weil das Leben auf Hawaii oder in Texas oder auf Lanzarote oder wo auch immer, ist halt dann doch immer noch anders als das Leben bei mir in der Sauna. Also es geht da ja nicht nur um die Körperkerntemperatur, es geht auch um Sonneneinstrahlung und so weiter und so fort, ne? Und all das gilt es halt dabei zu bedenken. Deswegen ist das nett, was man da macht, und es ist auch richtig so, wie gesagt. Aber ich würde das auch auf gar keinen Fall überbewerten, ne? Also wenn man dann denkt, es reicht dann 4-5 Tage vor Kona anzureisen, dann wird das vermutlich irgendwie, oder ist die Wahrscheinlichkeit durchaus recht groß, dass sich da ein gewisses Potenzial auch in der Hitzeakklimatisation liegen gelassen habe.
Von der Zeitverschiebung mal abgesehen.
Ja. Ja, wobei, ich meine, das könnte man sich gegebenenfalls sogar noch zunutze machen. Auch da muss man ja sagen, also ist ja die Frage, wie man da die Jetlag-Anpassung irgendwie herbeiführen will. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber genau, also alleine die äußeren Bedingungen, die sind da schon so, dass man die auf jeden Fall passend vorbereiten muss. Und das funktioniert meines Erachtens immer nur mit zeitnaher Anreise.
Mhm. Okay, also zusammenfassend, zum jetzigen Zeitpunkt ist Hitzetraining noch nicht das neue Ding, womit man Training irgendwie abkürzen könnte.
Training abkürzen kann man sowieso grundsätzlich nie. Es läuft immer alles darauf hinaus, dass, jetzt wird's polemisch, dass irgendwie ehrliche Arbeit in Form von Umfang und gezielter Intensität quasi immer das A und O bleiben wird. Wir werden nie eine Abkürzung finden. Wir können eine Ergänzung finden, das macht sicherlich Sinn, und können sicherlich auch schauen, wie wir in Verbindung zu Umfang und Intensität immer noch mal ein bisschen mehr rausholen, zum Beispiel durch einen Mehrreiz in Form von Hitze oder von Höhe oder von Kohlenhydratperiodisierung oder und alles, was man im Training halt so machen kann. Und dann können wir auch noch ein bisschen mehr rausholen, indem wir das Ganze gut in der Qualität gestalten, gut vorbereiten, gut nachbereiten, gerade so in Gedenken an Regenerationsmaßnahmen, Ernährung und so weiter und so fort. Aber im Mittelpunkt wird immer das Training stehen. Und das muss als erstes gut gemacht sein.
Ja, finde ich eigentlich auch wieder beruhigend, weil dann niemand traurig sein muss, dass er keine Sauna zu Hause hat.
Oder zwei. Wenn oder jemand zwei. Zu Hause genau. eine Sauna baut, ne? Also hat, wenn jemand der Zuhörer eine Sauna bauende Firma hat, möge er sich bitte bei Anna und Björn melden. Wir hätten gerne Sauna.
Ich habe absolut keinen Platz in meiner knapp 50 Quadratmeter
Wohnung. Doch, und ich meine das auch wirklich ernst. Also wenn jemand einen Baumarkt hat oder sowas, ja, bitte melden. Ja, wirklich. Für den Winter wird das
erstellt. Diesen Podcast-Raum hier in der Redaktion, den könnte man gegebenenfalls
super. Ja.
Umgestalten. Super. Oder so eine Doppelfunktion. Wäre auch nicht schlecht.
Astral. Sehr gut.
Ja. Björn, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Nee, ich hoffe, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben.
Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Und genau das wollte ich gerade sagen. Also ich hoffe, dass so herausgekommen ist, dass man das gerne mal testen darf, ne? Also so die Sauna nach dem Training und so. Und ich denke immer halt so, wir werden genügend Fitnessstudio-Gänger haben, die problemlos das einfach mal ausprobieren können, 3, 4, 5 Mal und sowas, ne? Im Fitnessstudio zu laufen oder Rad zu fahren.
Nach dem Schwimmen wahrscheinlich schwierig, oder?
Ja, würde ich, also ich weiß jetzt nicht, wer alles irgendwie die Chance hat, nach dem Schwimmen in eine Sauna zu gehen, aber kann man genauso machen, würde ich einfach mal testen. Und man riskiert nichts Gravierendes, wenn man es einfach hin und wieder mal ausprobiert. Gleichzeitig verpasst man aber auch nichts, wenn man jetzt eben nicht zwei Saunen zu Hause hat, die man abwechselnd dafür nutzen kann, darin zu trainieren oder irgendwie Post-Exercise-Heat damit zu machen.
Ja.
Also alles super.
Das war ein schönes Schlusswort.
Prima.
Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Björn, für deine Zeit und die vielen Informationen. Ich bin ich bin gespannt, wie ich das umsetzen werde irgendwann demnächst
auf
mal. Den
Sinn gedrückt. Auf geht's.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees.
Champion.